SRF 1.
.30 Uhr, Radio SRF, willkommen zum Rendezvous. Verschärfter Inländervorrang statt Zuwanderungsinitiative. Nach dem Entscheid im Ständerat verlangt Bundesrätin Sommaruga eine neuerliche Volksabstimmung.
Und zu einem solchen Entscheid zugunsten der Bilateralen soll sich die Bevölkerung äußern können,
sagt Simonetta Sommaruga. Dazu gleich mehr mit Reaktionen aus Brüssel. Harte Arbeitsbedingungen bei Kioskbetreiberin Valora.
Wenn eine Mitarbeiterin quasi gezwungen wird, in einer anderen Verkaufsstelle auszuhelfen und sogar irgendwo verwarnt wird, weil sie es nicht tut, dann landen solche Fälle beim Arbeitsgericht. Ich denke, die Valora wird da wirklich über die Bücher gehen müssen,
sagt der Gewerkschafter. Sie selbst ist gelebte Geschichte, Ruth Klüger.
Ich bin wirklich eine der Jüngsten, die in Auschwitz war und so weit gekommen ist. Denn dieser Transport, diese kleine Gruppe, die sind, glaube ich, 4 Tage später vergast worden. Man wusste schon, was da vorging.
Sie hat 3 Konzentrationslager überlebt und wurde später die bekannteste Germanistin der USA, Ruth Klüger. Heute wird sie mit dem Ehrenpreis des bayerischen Ministerpräsidenten gewürdigt. Ruth Klüger ist Gast im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous mit Ivana Pribakovic. Auch der Ständerat setzt die Masseneinwanderungsinitiative nicht wörtlich um. Er geht aber weiter als der Nationalrat. Inländische Stellensuchende sollen von den Arbeitsämtern bevorzugt behandelt werden. Das soll die Zuwanderung eindämmen. Bundesrätin Simonetta Sommaruga reagierte denn auch prompt. Sie verlangt, dass das Volk nochmals abstimmt. Philipp Burkhardt im Bundeshaus. Was hat denn der Ständerat genau entschieden?
Durchgesetzt hat sich ein Modell, das FDP-Ständerat Philipp Müller eingebracht hat. Seine Partei hat zusammen mit den Linksparteien eine klare Mehrheit zustande gebracht gegen die Stimmen der CVP und der SVP. Das Modell Müller sieht vor, dass in Berufen, wo die Arbeitslosigkeit überdurchschnittlich hoch ist, offene Stellen bei den Arbeitsämtern gemeldet werden müssen. Will dann ein Arbeitgeber eine Stelle besetzen, dann muss er eine gewisse Zahl der Stellensuchenden zu einem Bewerbungsgespräch einladen und er muss auch begründen, falls er keinen dieser Stellensuchenden anstellt.
Bundesrätin Sommaruga verlangt ja, dass die Bevölkerung nochmals abstimmen kann. Wie kommt sie zu dieser Forderung?
Das hat damit zu tun, dass auch das Ständeratsmodell weit weg ist von dem, was die Stimmbevölkerung am 9. Februar 2014 eigentlich beschlossen hat. Es ist zwar ein bisschen mehr als das Modell des Nationalrats. Dieser hatte sich darauf beschränkt, dass eine Stellenmeldepflicht eingeführt werden kann. Von Bewerbungsgesprächen und einer Begründungspflicht bei einer Ablehnung war da überhaupt nicht die Rede. Und trotzdem, wenn man die Ständeratslösung mit dem Verfassungsauftrag aus der Abstimmung vergleicht, in der Verfassung wird eine eigenständige Steuerung der Zuwanderung verlangt, nicht erfüllt. Es sind jährliche und Höchstzahlen und Kontingente für Zugewanderte verlangt, auch nicht erfüllt. Also man kann sagen, während die Nationalratslösung mit dem Volksauftrag nichts zu tun hatte, hat die Ständeratslösung damit fast nichts zu tun.
Perspektivenwechsel, inwiefern ging denn das Parlament auf die Anliegen der Abstimmungsverlierer ein, also derjenigen, die Bilateralen behalten wollen?
Ja, faktisch hat man das umgesetzt, was sie verlangt haben, die Verlierer der Abstimmung, und hat die Anliegen der Gewinner ein bisschen mit berücksichtigt. Das ist eigentlich genau die Umkehr von dem, wie es normalerweise läuft. Da setzt man den Volksauftrag um und versucht, die Anliegen der Minderheit mit zu berücksichtigen. Das Parlament unterstellt eigentlich der Mehrheit der stimmenden Bevölkerung, sie habe sich zwar für die Steuerung der Zuwanderung ausgesprochen, aber es eigentlich gar nicht so gemeint.
Jetzt ist es ja so, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Das Geschäft geht nochmals zurück an den Nationalrat. Was ist da zu erwarten? Gibt es denn da eine Verschärfung?
Theoretisch wäre das möglich, aber ich gehe davon aus, dass eher das Gegenteil geschieht. Es hängt ja alles von der FDP ab, die zusammen mit den Linksparteien in beiden Kammern das Geschehen bestimmen kann. Und da gibt es bereits Signale aus der FDP, dass man das Ständeratsmodell wieder abschwächen möchte und die Begründungspflicht bei abgelehnten Stellenbewerbern streichen will. Heute Nachmittag diskutiert bereits die Kommission des Nationalrates wieder darüber, am Montag dann das Plenum. Es ist gut möglich, dass am Schluss eine Variante herauskommt, die irgendwo zwischen dem Nichts des Nationalrates vom Herbst und dem Fast-Nichts des Ständerates von heute Morgen liegt.
Danke, Philipp Burkhardt im Bundeshaus. Und von da direkt nach Brüssel, wo die Schweizer Diskussion mit Spannung verfolgt wird. Oliver Washington in Brüssel. Wie wird der Entscheid in Brüssel aufgenommen?
Ja, grundsätzlich positiv. Auch in Brüssel hat man registriert, dass das Schweizer Parlament keine wortgetreue Umsetzung des Verfassungsartikels anstrebt, sondern vielmehr eine Lösung, die sich im Rahmen eben des Personenfreizügigkeitsabkommens bewegt. Das hat man registriert, das weiß man auch zu schätzen. Deshalb grundsätzlich positiv und trotzdem gibt es aus Brüsseler Perspektive ein Problem.
Bevor wir auf das Problem eingehen, aus Sicht der Masseneinwanderungsbefürworter, wenn Brüssel zufrieden ist, dann hat das Schweizer Parlament etwas falsch gemacht.
Also das höre ich immer wieder und dahinter steht das Argument, man hätte nur hart genug verhandeln sollen mit Brüssel, dann hätte man etwas mehr erreicht. Das höre ich, wie gesagt, immer wieder, auch dass die EU durchaus zu Kompromissen bereit gewesen wäre, wenn da nicht der Brexit, also die Abstimmung der Britinnen und Briten, die EU zu verlassen, dazwischen gekommen wäre. Meines Wissens war die Kompromissbereitschaft der EU immer grundsätzlich sehr klein. Mit dem Brexit wurde sie noch kleiner, beziehungsweise gleich null. Also wenn wir das sozusagen im Hintergrund haben und uns eben vergegenwärtigen, dass offensichtlich die Mehrheit des Schweizer Parlaments keinen Bruch mit den Bilateralen möchte, dann blieb dem Parlament wohl nicht viel anderes übrig.
Sie sagten vorhin, Brüssel sei zwar positiv eingestellt mit dem jetzigen Vorschlag, aber doch nicht ganz zufrieden. Wo liegt denn das Problem?
Es geht darum, dass während einer befristeten Zeit nur diejenigen Stellensuchenden, die sich in der Schweiz aufhalten und eben bei den Arbeitsvermittlungszentren registrieren lassen, wirklich Zugang haben sollen zu diesen gemeldeten Stellen. Das führt zu einer Ungleichbehandlung und damit eben zu einer Diskriminierung, weil diejenigen, die sich nicht in der Schweiz aufhalten und nicht registrieren lassen, eben diesen Zugang nicht haben. Und das ist für die EU ein Problem.
Den EU-Bürgern steht es ja eigentlich grundsätzlich frei, sich in der Schweiz registrieren zu lassen, also sich zu niederlassen. Wo liegt denn da das Problem?
Das stimmt, also EU-Bürger können sich in der Schweiz aufhalten, sie können das während 6 Monaten, da können sie sich auch registrieren lassen, aber das muss man sich eben erst noch leisten können, vor allem auch finanziell, weil da gibt es keine Unterstützung seitens des schweizerischen Staates. Es ist also eine Freiheit, die vom Portemonnaie sozusagen abhängig ist und das ist eben aus europäischer Perspektive ein Problem.
Wenn dieser Passus drin bliebe, was würde dann die EU machen?
Das ist die große Frage und ich gehe davon aus, dass das zurzeit nicht mal die EU selber so genau weiß. Es gab im Vorfeld versöhnliche Kommentare. Es gab beispielsweise einen hochrangigen Diplomat der EU. Er war kürzlich in Zürich in einem Hintergrundgespräch mit Schweizer Medienschaffenden. Da tönte es, also dass er Schweizer Medienschaffenden gab, da tönte er sehr versöhnlich. Es gibt aber auch andere Stimmen. Und dahinter steht einfach, und das muss man einfach wissen, immer die Befürchtung, dass die kleinste, nur schon die kleinste Ungereimtheit, die kleinste Konzession der EU gegenüber der Schweiz eben zu einem größeren Problem führen könnte, der EU gegenüber Großbritannien bei den nun anstehenden Verhandlungen über den Austritt Großbritanniens aus der EU. Und das ist sozusagen das Damoklesschwert oder die Wolke sozusagen, die über dem Kopf schwebt und die einfach die Brille für die Interpretation eben wesentlich mitbestimmt.
Danke für die Einschätzungen, Oliver Washington in Brüssel. Also immer noch ist einiges unklar. Damit zu den weiteren Meldungen des Mittags. Wieder zurück in die Schweiz mit Thomas Fuchs.
2 Tage lang hat der Nationalrat das Budget 2017 diskutiert und Teilentscheide gefällt und nun das Gesamtpaket abgelehnt. Dabei haben sich vor allem die Nein-Stimmen von SVP und SP kumuliert zum Schlussresultat von 113 Nein gegen 77 Ja. Am Montag berät der Ständerat das Budget. Die syrische Rettungsorganisation der Weißhelme schlägt ein weiteres Mal Alarm. In der schwer umkämpften Stadt Aleppo fehle es an Lebensmitteln, Wasser, Spitälern und weiterer Infrastruktur. Ein Verantwortlicher der Rettungsorganisation sagte gegenüber der Nachrichtenagentur SDA, man habe das Vertrauen in die UNO und in die Weltgemeinschaft verloren. In Aleppo unternehme trotz des Massakers niemand etwas. Wegen Heckenschützen könnten sich die Weißhelme zurzeit nicht um die vielen Verletzten kümmern. Die Europäische Union zahlt Italien 30 Millionen Euro für den Wiederaufbau nach den schweren Erdbeben im August und Oktober. Das teilte die EU-Kommission mit. Deren Präsident Jean-Claude Juncker betonte, es sei die Pflicht der EU, an der Seite Italiens und seiner Bürger zu stehen. Man wolle mit diesem sofort ausbezahlten Beitrag aus dem EU-Solidaritätsfonds der betroffenen Bevölkerung Unterstützung anbieten. Italien beziffert die Schäden durch die Erdbeben auf 7 Milliarden Euro. In der Eurozone ist die Arbeitslosenquote im Oktober auf den niedrigsten Stand seit dem Sommer 2009 gefallen. Sie betrug noch 9,8%, wie das Europäische Statistikamt mitteilte. Die tiefste Arbeitslosenquote der 19 Euro-Länder hat gegenwärtig Deutschland mit 4,1%. Am höchsten ist sie in Griechenland mit über 23%. Die Wohnungsmieten in der Schweiz dürften in den kommenden Monaten stabil bleiben. Das Bundesamt für Wohnungswesen belässt den maßgebenden sogenannten Referenzzinssatz bei rekordtiefen 1,75%. Damit ergibt sich kein Anspruch auf Senkung oder Erhöhung der Mieten. Im Kanton Graubünden findet die Abstimmung über die Jagdinitiative nicht wie geplant im nächsten Mai statt. Das hat die Kantonsregierung mitgeteilt. Die Abstimmung wird verschoben, weil Vertreter des Initiativkomitees vor das kantonale Verwaltungsgericht ziehen. Sie wehren sich dagegen, dass das Kantonsparlament mehrere Forderungen der Initiative für ungültig erklärt hat. Das Parlament will beispielsweise nicht über ein generelles Jagdverbot für Hirsche ab Anfang November abstimmen lassen. Die Initiative des Vereins Wildtierschutz Schweiz fordert unter anderem auch ein generelles Verbot der Vogeljagd. Der Kulturpreis Salzburger Stier 2017 für die Schweiz geht an die Kabarettistin Hazel Brucker. Sie sei einstimmig als Preisträgerin gewählt worden, teilt die Jury mit. Seit ihrem ersten Auftreten 2010 sei Hazel Brucker fürs Kabarett sehr schnell unverzichtbar geworden. Das Wetter: heute und morgen liegen im Flachland und an den Voralpen gebietsweise zähe Nebelfelder. Außerhalb des Nebels ist es meist sonnig. Die Höchstwerte liegen im Nebel bei 1 Grad, außerhalb zwischen 3 und 7 Grad.
Zeitungen, Zigaretten, Kaugummis, ein Lottoschein oder ein Schirm – all das gibt es bequem am Kiosk. Oft weniger angenehm ist dagegen die Arbeit hinter der Theke. Valora setzt das Verkaufspersonal unter Druck. Das zeigt ein internes Schreiben, das Schweizer Radio SRF vorliegt. Andi Löscher.
«Wichtige Regeln» heißt die Überschrift eines Briefes, den diese Woche rund 50 K-Kiosk- und Press-and-Books-Filialen der Region Ost bekamen. Absender ist der dortige Verkaufsleiter der Valora. Darin steht:
«Die Securitas AG wurde damit beauftragt, regelmäßig Taschenkontrollen durchzuführen. Es gibt kein Pardon bei Verstößen.»
Carlo Mathieu von der Gewerkschaft Sina schüttelt nur den Kopf. Kontrollen seien in der Branche zwar gang und gäbe, aber...
Dass da ausgerechnet auch Securitas-Leute eingestellt werden, die das Personal wirklich sehr oft und regelmäßig kontrollieren sollen, das ist sehr übertrieben. Und das ist eher kontraproduktiv, dann wird man die Mitarbeitenden noch einschüchtern mit solchen Massnahmen.
Eingeschüchtert dürften die Mitarbeitenden auch von Punkt 2 sein. Hier geht es darum, wie sie sich verhalten müssen, wenn sie krank sind.
«Es ist ab dem ersten Tag ein Arztzeugnis abzugeben. Ausrufezeichen.»
Auch hier traut der Gewerkschafter seinen Augen nicht.
In der Regel wird nach 3 Tagen ein Zeugnis verlangt und das andere ist wirklich nur Schikane der Mitarbeitenden und ist auch eine Schikane unseres Gesundheitswesens, weil da dann jeder Mitarbeiter am ersten Krankheitstag bei jeder leichten Grippe sich beim Arzt melden muss.
Der Valora-Verkaufsleiter setzt in seinem Schreiben noch einen drauf.
«Jeder Mitarbeiter ist in der Region angestellt, nicht an einer einzelnen Verkaufsstelle. Das heißt, es müssen auch Einsätze an anderen Kioskstandorten angenommen werden. Wer 5-mal im Jahr einen Springer-Einsatz nicht annimmt, wird verwarnt, als letzter Schritt vor einer Kündigung.»
Das widerspricht laut Carlo Mathieu von der Sina den Arbeitsverträgen der meisten Angestellten.
Wenn eine Mitarbeiterin quasi gezwungen wird, in einer anderen Verkaufsstelle auszuhelfen und sogar irgendwo verwarnt wird, weil sie es nicht tut, dann landen solche Fälle beim Arbeitsgericht.
Die Valora hat auf Anfrage Fehler eingeräumt. Man werde künftig sicherstellen, dass die einzelnen Verkaufsleiter nicht aus eigenem Antrieb Regeln vorschreiben, heißt es. Außerdem betrachte man den Ton des Schreibens als unangemessen. Die Regel bezüglich Arztzeugnis sei nicht korrekt und man werde das korrigieren. Taschenkontrollen hingegen verteidigt die Valora, das sei im Detailhandel üblich. Die Securitas könne hier als kompetentes Personal diskret und reibungslos handeln. Auf die Springeinsätze geht die Kioskbetreiberin nicht ein.
Valora lenkt also in einem Punkt ein, beim Arztzeugnis, da soll die Praxis anders werden. Nochmals zu Ihnen, Andi Lüscher von der Wirtschaftsredaktion. Sie haben zu den Arbeitsbedingungen bei Valora recherchiert. Ist das, was wir eben gehört haben, jetzt einfach nur eine Fehlleistung eines regionalen Valora-Verkaufsleiters?
Ja, vermutlich ist das so. Das ist schon eher ein Extremfall. Das Schreiben ging, wie gesagt, an rund 40 Kioskfilialen, in denen schätzungsweise 200 Personen arbeiten. Das entspricht rund einem Achtel der gesamten Verkaufsbelegschaft. Aber man muss schon auch festhalten, dass Valora nicht zum ersten Mal wegen schlechter Arbeitsbedingungen in der Kritik steht. Die Detailhandelsbranche ist ein hartes Business. Unternehmen, die hier tätig sind, müssen jeden Franken zweimal umdrehen. Das spüren die Verkaufsleiter und das spüren im Endeffekt auch die in Anführungszeichen einfachen Angestellten.
Sie sagen es, Valora steht nicht zum ersten Mal in der Kritik wegen der Arbeitsbedingungen. Inwiefern zeigt sich Valora auch sonst als strenger Arbeitgeber?
Laut der Gewerkschaft Sina zahlt Valora zu tiefe Löhne und lässt ihre Mitarbeiter zu lange arbeiten. Das waren Gründe, dass sie letzte Woche bekannt gab, dass sie den Gesamtarbeitsvertrag ab Januar nicht verlängere. Man habe sich mit Valora nicht einigen können.
Und was sagt Valora zu diesen Vorwürfen?
Ja, dort heißt es, man zahle ihren Angestellten im Schnitt 3.900 Franken. Das sei im Branchenvergleich im Mittelfeld. Das mag stimmen, wenn man Valora mit kleineren Läden vergleicht. Mit den Detailriesen Coop und Migros kann Valora aber natürlich nicht mithalten. Die wöchentliche Arbeitszeit, die liegt laut Valora bei 43 Stunden. Das sei maximal eine Stunde mehr als der Branchendurchschnitt.
Gibt es denn Punkte, in denen Valora seine Geschäftspraktiken ändern müssen wird?
Überall dort, wo Valora gegen Gesetze verstößt, da wird sie zwangsläufig nachgeben müssen, spätestens wenn der Fall vor dem Richter landet. Aber natürlich verstoßen viele der kritisierten Praktiken nicht gegen Gesetze. Da ist es mehr eine Frage der Ethik, denn Valora-Aktionären, denen geht es blendend. Die einfachen Angestellten dagegen haben nichts davon. Hier muss sich das Unternehmen entscheiden, Geld sparen, gute Rendite, dafür schlechtes Image. Oder eben etwas weniger Rendite, dafür glücklichere Mitarbeiter und ein besseres Image.
Danke für die Einschätzung, Andi Lüscher von der Wirtschaftsredaktion. Und hier im Rendezvous geht es weiter mit kniffligen Fragen. Was geschieht, wenn Brasilien so weitermacht mit dem Amazonas-Regenwald? Innerhalb 11 Monaten verschwand eine Fläche so groß wie der Kanton Graubünden. Und was ist Ihnen geblieben von diesem Monat, außer der US-Wahl? Hier gibt es kurz vor eins die Worte des Monats. Die grüne Lunge Brasiliens, der Amazonas, blutet. Innerhalb weniger als einem Jahr ist ein Gebiet abgeholzt worden, so groß wie ein Fünftel der Schweiz. Das sind fast 30% mehr als im Vorjahr. Es ist der größte Waldverlust seit Jahren. Thomas Häusler von der Wissenschaftsredaktion, die Folgen fürs Klima lassen sich sicherlich 1:1 messen, wenn so viel Regenwald gerodet und verbrannt wird.
Ja, also Forscher können auf jeden Fall abschätzen, wie viel Kohlendioxid entsteht, wenn das geschlagene Holz verbrennt wird und die Reste dann verrotten. Und das ist namhaft. Es sind etwa 130 Millionen Tonnen CO2. Das ist über 2,5-mal so viel, als die Schweiz in einem Jahr an CO2 ausstößt.
Vor wenigen Jahren schien es noch so, als habe man das Problem im Griff. Warum wird jetzt plötzlich wieder so viel mehr abgeholzt?
Ja, Brasilien war in den Jahren nach 2004 sehr erfolgreich damit, die zuvor enorm starke Abholzung zu reduzieren. Dass sich dieser Trend nun wieder ins Negative umdreht, das liegt an Soja- und Rinderfarmern. Sie roden wieder mehr Wald als früher, sei es um ihre Ackerfläche zu erweitern oder auch um ganz neue Farmen anzulegen. Denn gerade bei den Rinderfarmen im Amazonas ist es eben so, dass die Bauern die Böden übernutzen und wenn sie ausgelaugt sind, dann ziehen sie einfach weiter und roden neues Land.
Fleisch und Soja sind also quasi die Hauptschuldigen. Sojaanbau, das passt irgendwie zur Entwicklung aktuell in Brasilien, wo ja Präsident Temer einen der größten Sojaproduzenten als Landwirtschaftsminister eingesetzt hat. Gibt es denn kein entsprechendes Gesetz, das eine derart umfassende Rodung verbietet?
Ursprünglich hatte Brasilien ein griffiges Waldschutzgesetz, das die früheren Erfolge gegen die Abholzung ermöglicht hat. Doch die Agrarlobby ist in Brasilien sehr stark und sie hat sich für die Schwächung dieses Gesetzes eingesetzt, weil es eben wirksam war. Und dies begann schon vor der Machtübernahme durch die Regierung Temer. Nach der Abschwächung des ursprünglichen Waldgesetzes gab es zum Beispiel Amnestien für illegale Abholzer. Und das hat dazu geführt, dass sich nun weniger Farmer an die Gesetze halten, weil sie keine Strafe mehr fürchten. Und das in einer Region, in der die Staatsorgane sowieso schon sehr große Mühe haben, die Gesetze überhaupt durchzusetzen.
Jetzt ist es ja leider so, dass Brasilien nur ein Teil des Problems ist. Wie viel wird denn abgeholzt in den anderen Weltgegenden?
Ja, weltweit werden pro Jahr mindestens 60.000 bis 70.000 Quadratkilometer abgeholzt, vorwiegend in den Tropen. Das ist anderthalb Mal die Fläche der Schweiz. Zu nennen ist vor allem Indonesien, wo neben dem Regenwald auch sehr viele Torfmoore für Palmölplantagen gerodet werden. Und auch in Malaysia verschwindet viel Wald und in manchen Ländern Afrikas.
Angebot und Nachfrage sind zwei Seiten dieser Medaille. Inwiefern ist Europa mitschuldig an dieser Entwicklung?
Wir tragen ganz klar eine Mitverantwortung. In unzähligen Produkten von Seife zu Schokoladekeksen steckt Palmöl oder Soja. Und Soja ist auch ein wichtiges Futter für die Kühe in der Schweiz. Vieles von diesem Soja kommt aus Brasilien. Dies ist zwar immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten bewusst und auch viele Firmen bemühen sich darum, dass ihre Produkte nicht zum Raubbau in den Tropen beitragen. Aber es gibt eben auch viele Untersuchungen, die zeigen, dass die Maßnahmen bisher noch lange nicht genügen, dass es eben noch viel mehr Engagement braucht.
Danke für die Informationen und Einschätzungen, Thomas Häusler von der Wissenschaftsredaktion. Champions wie Inter Mailand oder Bayern München werden reicher und reicher. Teams der nationalen Ligen können nicht mehr mithalten. Dies ist die Sorge der Kleinen. Denn der europäische Clubfußball steht vor den größten Veränderungen in der Geschichte. Im Verteilkampf um Fernsehverträge, um neue Einnahmequellen, kämpfen alle gegen alle. Aus der Sportredaktion Peter Schnieder.
Claudius Schäfer, CEO der Swiss Football League, ist besorgt über die Entwicklung im europäischen Clubfußball.
Es besteht sicher Gefahr von einem Erdbeben. Und die Ligen sind sicher vom falschen Fuß verwutscht worden mit dem Entscheid von der UEFA vom August.
Die UEFA will den großen Clubs in der Champions League fixe Startplätze garantieren und zusätzlich noch ein massiv höheres Startgeld auszahlen. So sollen Vereine wie Bayern München, Inter Mailand oder Liverpool für ihre erfolgreiche Vergangenheit belohnt werden. Auch der FC Basel würde profitieren. Statt 25 Millionen Franken bekäme er aufgrund der erfolgreichen Vergangenheit neu 50 Millionen. Mit diesem zusätzlichen Geld würde die Schweizer Meisterschaft noch einseitiger, langweiliger werden, als sie jetzt schon ist.
Wie die ganze Ausgleichheit einfach noch mehr leidet, als sie schon jetzt leidet, oder? Habe ich schon das Gefühl, dass es eine wichtige Komponente wird sein. Und dann müssen wir uns auch Überlegungen machen, ja, haben wir noch das richtige Format? Haben wir die richtige Ligagrösse? Im Moment sind wir immer der Überzeugung, dass ja.
Aber der neue Geldverteilschlüssel der UEFA könnte auch die Schweizer Meisterschaft verändern. Die anderen europäischen Ligen befürchten ebenfalls Einfluss auf ihre Meisterschaft. Sie würde mit den neuen UEFA-Geldern unausgeglichener, ja praktisch verfälscht werden. Die Schere zwischen den großen und kleinen Clubs würde in der Meisterschaft noch größer. Darum wehren sich die Ligen in Europa, sagt Claudius Schäfer, der auch im Vorstand der Europäischen Liga-Vereinigung ist.
Wir lassen es einfach so nicht gefallen, wie es jetzt entschieden wurde, ohne dass wir gross angehört wurden. Und weil der Entscheid zum Teil rückgängig machen.
Die Chancen stehen dabei nicht schlecht, denn mit der englischen Premier League oder der spanischen La Liga hat die Europäische Liga-Vereinigung mächtige Partner an Bord.
Es sind alle Ligen, die Seite an Seite stehen. Wir kämpfen gemeinsam gegen die Revision, UEFA-Revision. Und von dem her ist es einfach wichtig, dass wir alle zusammenstehen.
Ein starkes Druckmittel haben die Ligen. Sie könnten den Schutz der exklusiven Champions League-Daten aufheben. So könnte es in Zukunft gleichzeitig Champions League und Meisterschaftsspiele geben. Die Königsklasse würde ihre Exklusivität verlieren und damit auch einen wichtigen Teil ihres Wertes. Im Moment ist die Situation zwischen UEFA und der Liga-Vereinigung verfahren. Claudius Schäfer ist darum vorsichtig mit einer Prognose.
Man versucht ja, den Dialog zu führen. Man versucht, das positiv anzugehen. Aber im Moment sind die Signale jetzt nicht wirklich ermunternd.
Setzt sich die UEFA mit ihrem neuen Geldverteilschlüssel durch, dann werden die europäischen Ligen voll auf Konfrontationskurs gehen und es wird zum Erdbeben im Clubfußball kommen.
Donald Trump, François Fillon, Fidel Castro. Drei Namen, die den November geprägt haben. Es war ein Monat, in dem es fast ein bisschen war, als wäre die Welt in einen Schüttelbecher geraten. Daniel Hubacher mit den Worten, die von diesem aufregenden November bleiben.
8. November 2016. Die Umfragen waren falsch.
Die Entscheidung. Entscheidung.
I will totally accept the result. If I win.
Right now, a historic moment. Donald Trump wins the presidency.
I'm sorry that we did not win this election.
The time for action has come.
Trump hat aufgetrumpft. Wer hätte das gedacht? Ich glaube, außer Donald Trump selbst hat keiner damit gerechnet, dass er so weit kommen würde.
Offenbar haben die Meinungsforscher schlecht hingehört.
It's my honor. It's an amazing evening. It's been an amazing two-year period. And I love this country. Thank you. Thank you very much.
Dieser Tag hat es in sich gehabt. Die Überraschung weltweit war groß. Die Enttäuschung bei Hillary Clinton ebenso. In Frankreich waren es Nicolas Sarkozy und Alain Juppé, die lange Gesichter machten. Denn auch hier die Umfragen waren falsch. François Fillon, mit ihm hatte keiner gerechnet, ist Präsidentschaftskandidat der französischen Republikaner. Der stramme Konservative mit dem klaren Programm, wie der Politbeobachter Nino Galletti weiß.
Fillon hat ein Programm vorgelegt, wo er ganz klar als Bezugspunkt Margaret Thatcher und ihre Reformen in den 80er Jahren in Großbritannien genannt hat.
Die Umfragen waren lange Zeit falsch. Auch bei der Atomausstiegsinitiative der Grünen. Noch vor ein paar Wochen rechneten einige vor, dass fast 60% für den vorzeitigen Atomausstieg stimmen würden. Am Schluss haben sich 54% klar gegen den frühen Ausstieg ausgesprochen. Zur Erleichterung von Energieministerin Doris Leuthard.
Ja, ich wurde ja auch ein bisschen nervös durch diese Umfragen, ehrlich gesagt. Also ich glaube, man muss mal die Qualität der Umfragen vielleicht hinterfragen.
Hinterfragen, analysieren, verstehen. Leonard Cohen hat sein Leben damit verbracht. Nun ist er 82-jährig gestorben und hat der Welt solche Sätze zurückgelassen.
There is a crack in everything. That's how the light gets in.
Alles hat einen Riss, aber genau dort dringt das Licht ein. Es waren diese Zeilen, die mehr waren als nur Songzeilen. Leonard Cohen hat aus simplen Worten Poesie gemacht. Er hat keine Hits geschrieben, aber Songs für die Ewigkeit.
I'm your man. If you want a boxer, I will.
Goodbye, Leonard Cohen, und adios, Comandante en Jefe.
Hasta la victoria siempre!
Der kubanische Revolutionsführer in seiner olivgrünen Uniform Fidel Castro, der die sozialistische Karibikinsel 47 Jahre lang regierte, hat bis zu seinem letzten Atemzug an seine weltrevolutionären Visionen geglaubt. Jean Ziegler, der linke Intellektuelle aus Genf, der Fidel Castro gut kannte, war fasziniert vom Kubaner.
Er hat auch die Schweiz sehr geliebt, das war sehr beeindruckt von der direkten Demokratie, hat die nicht genau verstanden.
Schade für die Kubaner. Fidel Castro ließ nie freie Wahlen zu. Aber er soll im hohen Alter mal gesagt haben, würde ich wiedergeboren, ich würde alles genauso machen, nur etwas besser. Und seinen Landsleuten rief er zum gefühlten 2000. Mal zu, wir werden siegen.
El pueblo cubano vencerá.
Daniel Hubacher mit den Worten des Monats November 2016. 1:1 im ersten und vierten Zeit fürs Tagesgespräch mit einer Zeitzeugin, einer eindrücklichen Frau. Ruth Klüger, heute 85, hat drei Konzentrationslager überlebt und wurde später die bekannteste Germanistin der USA. Heute wird sie in München ausgezeichnet. Dieses Tagesgespräch auf SRF 1 und SRF 4 News, gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Thomas Fuchs.
Der Ständerat hat sich bei der Umsetzung der Zuwanderungsinitiative für das Modell des Aargauer Ständerates Philipp Müller entschieden. Der Entscheid geht weiter als die Beschlüsse des Nationalrats. Die Grosse Kammer muss sich deshalb nächste Woche erneut über das Thema beraten. Und ein weiterer Entscheid aus dem Parlament. Der Nationalrat hat das Budget 2017 nach zweitägiger Diskussion abgelehnt. Am Montag entscheidet der Ständerat über das Budget. Lehnt auch er die Vorlage ab, muss der Bundesrat noch einmal über die Bücher.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.